Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Hallo, moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Arne von Kurswechsel und bevor es mit der heutigen Episode losgeht, möchte ich noch einen Tipp loswerden. Und zwar findet am 7. und 8. September das Pathfinder Festival von Intrinsify im Zeche Zollverein Weltkulturerbe in Essen statt. Das Pathfinder Festival ist wahrscheinlich das Event in diesem Jahr, wenn es um neue Arbeitsformen und moderne Unternehmensführung geht. Ich fahre dahin und wenn du Lust hast, mit mir zu fahren oder einfach nur ein Ticket brauchst, um alleine hinzufahren, dann hör auf jeden Fall das Ende des heutigen Podcasts, denn da verlosen wir so ein Ticket. Nun aber erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Heute sitze ich hier mit meinem Namensvetter, meinem Kollegen Frank Düsterbeck und wir wollen heute mal uns dem Thema flexible Organisationsformen ein wenig annähern. Hallo Frank erstmal.
Ja, hi Frank.
Jetzt kann es ein bisschen kompliziert werden heute in dieser Episode, weil wir haben noch nie zusammengesessen und eine aufgenommen. Aber da wir beide Frank haben, ist das für die
Welt, glaube ich. Man muss die Stimmen versuchen, ein bisschen zu unterscheiden, aber ich glaube, das gelingt auch.
Ja, genau. Flexible Organisationsformen. Wir haben abgesprochen, dass wir am Anfang so ein bisschen mal zumindest grob darauf eingehen wollen, was denn laut Systemtheorie eigentlich für Systeme als deterministische Aufbaurichtlinie notwendig ist, damit eine Organisation funktionieren kann. Es gibt ja so diesen Begriff des Viable System Model, VSM, und da gibt es ja so verschiedene Elemente, die notwendig sind, damit Systeme leben können. Vielleicht magst du mal anfangen, dass wir da Schritt für Schritt durchgehen. Was gehört denn dazu?
Ja, okay, also mal ganz grob und ganz schnell erklärt, das Viable System Model, das kommt von Stafford Beer, es gibt schon sehr, sehr lang, ist aus den 60er Jahren, und beschreibt einfach, auf Deutsch übersetzt, ein lebensfähiges System. Was gehört zu einem lebensfähigen System dazu, also zu einem Menschen oder aber auch zu einer Organisation? Verschiedene Teilsysteme. Und ein ganz wichtiges System, wenn wir jetzt in der Organisation bleiben, ist erstmal sind die Einheiten, die operativ am Markt tätig sind. Und diese Einheiten, die haben vielleicht eine Wertschöpfung direkt am Markt oder sie müssen miteinander arbeiten, um eine Wertschöpfung herzustellen. Das heißt, es gibt da eine Koordination zwischen diesen Einheiten.
Das heißt, diese Ebene bezeichnet im Grunde das Tun und Handeln einer Organisation.
Das ist, ne? Das jetzt, das Tun und Handeln, ja, einer Organisation, was man von außen sehen kann, also quasi sogar den Sinnzweck der Organisation. Das ist das, was operativ gerade so abläuft. Die einzelnen operativen Einheiten am Markt, die wie sie sich koordinieren. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie eine Führung oder das operative Management, so hat Stafford Beer das früher mal genannt. Heute ist der Begriff wahrscheinlich nicht ganz so glücklich. Also irgendetwas, was nochmal für Eskalation und Synergien sorgt. Mhm. Also nicht für Eskalation sorgt, aber wenn eine Eskalation da ist, was dort dann Entscheidungen treffen kann. Übergeordnet auch durchaus.
Jetzt wissen wir fast schon wieder zu schnell.
Ja.
Du bist jetzt ja wahrscheinlich schon sozusagen bei dem dritten Element, oder?
Das ist ein drittes Element,
genau. Ganz genau. Wenn wir tatsächlich bei dem ersten nochmal bleiben, ja, das sind einfach die Menschen, die tagtäglich irgendwie Dinge tun. E-Mails schreiben, Produkte bauen, ja, und so weiter. Das ist sozusagen dieses operative Tun, was diesen ersten Teil ausmacht.
Genau, also in klassischen Unternehmen wären das vielleicht die Abteilungen, die in der Wertschöpfungskette nacheinander irgendeine Wertschöpfung herstellen. Mhm. Ob das jetzt ein Vertrieb, die Entwicklung, dann die Produktion, dann vielleicht das Marketing, dann kommt wieder der Vertrieb oder Support oder wie man das auch nimmt. Das sind diese Einheiten, die direkt vielleicht am Markt handeln.
Dann. Ja, genau. Und diese Systemtheorie sagt ja auch, dieser Aufbau, der auch schon vor längerer Zeit, wie du gesagt hast, halt irgendwie beschrieben wurde, ist mal völlig unabhängig, wie eine Organisation denn tatsächlich von der Aufbauorganisation her gestaltet ist. Ne? Ob ich halt diese klassische Pyramidenorganisation habe oder ganz modern wie Spotify oder so und so weiter. Ja. Das gilt für alle Organisationen, für alle Systeme, genau wie du sagst, halt auch für Organismen oder Menschen.
Ganz genau, ja. Also man kann jetzt eben hingehen und seine Organisation mal versuchen, auf dieses Modell zu morphen oder zu schauen, wie dieses Modell dort matcht. Und man wird dann feststellen, dass vielleicht bestimmte Dinge redundant sind, nicht nötig sind, dass Brüche in der Wertschöpfung drin sind oder. Mhm. Ja, das ist universell gültig.
Genau, cool. So, erste Ebene habe ich verstanden, das ist das operative Tun. Zweite Ebene, sagst du, die Koordination zwischen den verschiedenen operativen Einheiten, so stelle ich mir das sozusagen immer vor. Ja. Das heißt, es muss Menschen geben, die sich darum kümmern, dass diese unterschiedlichen Einheiten irgendwie zusammenwirken können, ne? Oder?
Es gibt Menschen, vielleicht ist es auch sehr stark prozessualisiert, das heißt, es gibt definierte Schnittstellen, könnte auch E-Mail sein, ja, wie sich diese Einheiten koordinieren können in ihrer Wertschöpfung.
Okay. Genau. Okay.
Also man kann sich halt diese Einheiten, wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellen möchte, also wir werden auch was in die Shownotes wahrscheinlich reinstecken, aber man kann sie sich so als Kreise vorstellen und diese Kreise müssen in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden sein. Ein Kreis ist Vertrieb, ein Kreis ist Entwicklung, ein Kreis ist Produktion. Ne? Irgendwie müssen die jetzt miteinander ja reden oder machen irgendwas, haben Schnittstellen, damit überhaupt mal am Ende irgendwas rauskommt.
Genau, oder ist es so, wie es vor etlichen Jahren gemacht wurde, sehr starre Prozesse zu definieren, dass jemand ein Teilprodukt fertigt, das in einer anderen Abteilung dann abliefert und der dann damit wieder irgendeine Veredelung macht
und so weiter. Und dann geht das vielleicht wieder zurück, weil man Erkenntnisse gewonnen hat und man erkennt schon, dass wenn sehr viele Kreise oder sehr viele von diesen Systemen da miteinander interagieren, das scheint nicht schnell zu sein. Ne? Also das, da muss anscheinend viel Kommunikation stattfinden.
Genau. Wir wollen ja erstmal noch gar nicht bewerten, sondern erstmal nur relativ neutral beschreiben, wie denn Systeme aufgebaut sind.
Ja.
Okay. Das war sozusagen Element 2, diese Koordination zwischen den Teilsystemen. Ja. So, dann warst du ja schon gedanklich bei dem dritten, dem operativen Management.
Ja.
Was steckt für dich so dahinter?
Ja, für mich steckt das dahinter, wenn wir uns vorstellen, vielleicht ist so ein Kreis, der könnte zum Beispiel auch ein großer Bereich sein, der könnte vielleicht aber auch ein Werk sein, was regional woanders ist. Also je nachdem, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, bevor wir da einsteigen, auf welcher Flugebene ich mich befinde von diesem VSM, je nachdem, habe ich auch unterschiedliche Ausprägungen dieser Kreise. Ne? Also bin ich jetzt zum Beispiel in einem kleinen Unternehmen wie der, oder mittelständischen wie der HEC, da sind diese Kreise vielleicht Teams oder Business Units, je nachdem. Ne? In einem größeren Konstrukt, in einem Konzern, kann so ein Kreis durchaus ein Werk sein von einem Autohersteller, was in Oldenburg, wenn es da eins gäbe, sein würde, und würde man das betrachten. Und jetzt kann man wieder in so einen Kreis reinzoomen wie so ein Fraktal und dann findet man wieder die gleiche Struktur. Das heißt, wenn ich in das Werk Oldenburg reinzoome, habe ich da vielleicht verschiedene Bereiche, Kreise. Mhm. In einem Bereichskreis kann ich wieder reinzoomen, komme ich in verschiedene Teams rein. Kann ich in ein Team reinzoomen, komme ich auf Menschenebene. Kann ich in einen Menschen reinzoomen, komme ich auf Gehirn-Organebene. Also es ist wirklich so fraktal gedacht. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt so einen Kreis nehmen mal als Abteilung, ja, und wir überlegen uns, okay, diese Abteilung, da läuft was schief. Idealerweise erkennt die Abteilung das selber und sagt, hey, hier läuft was schief, wir brauchen Hilfe. Jetzt passiert das aber leider, wie man weiß, nicht immer, sondern es muss irgendetwas geben, was jetzt drauf schaut, Kanal hat auch und mal reinguckt, ist das alles gesund oder ist das nicht gesund? Und wenn es nicht gesund ist, dann darf Management oder Führung reingrätschen und, ich sag mal, helfen, im Zweifel vielleicht sogar auch eine Abteilung schließen. Das ist ganz wichtig, also damit ein System als Ganzes langfristig überlebens- oder lebensfähig ist, muss es etwas geben, was im Operativen darauf schaut, ist alles gesund oder ist nicht gesund. Und wenn etwas wirklich nicht gesund ist und droht, das Gesamtsystem kaputt zu machen, dann muss diese Führung auch reingrätschen dürfen und in diesen Kreis, diese Zelle, diese Abteilung im Zweifel auch schließen dürfen. Das ist total wichtig. Sonst kann ich mich auf die Gegebenheiten wieder nicht einstellen.
Ja? Das heißt, in klassischen Organisationen Pyramidenorganisation mit Bereichen, Abteilungen und so weiter, ist das ja gemäß einer formalen Macht, ein Teamleiter beispielsweise oder ein Teammanager, der dem genau diese Verantwortung zugeschrieben wird.
Ja, genau, also vielleicht ein bisschen höher sogar noch, ne? Also ein Teamleiter, wenn man jetzt wieder die Teamebene betrachtet, ne? Und wenn wir die einzelnen operativen Einheiten, das sind dann die Menschen, hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn jetzt der Teamleiter entdeckt, okay, ein Mensch, was ist ich, der Frank Wulff ist, ne, der macht andauernd nur Dinge, die tun dem Team nicht gut, dann muss ich als Teamleiter, da bin ich dann entsprechend die Führung, dort reingehen dürfen. So. Jetzt darf ich nochmal eben darauf eingehen, weil viele sagen jetzt, oh Gott, das ist ja total hierarchisch und das ist überhaupt nicht schön und das widerspricht doch dem ganzen New Work-Zeugs, was ich jetzt gerade höre und agil, ne? Das ist aber Mumpitz, ne? Weil es ist einfach wichtig, dass wir solche Erkennungsmechanismen haben und es kommt doch sehr auf die Haltung drauf an. Das Problem ist natürlich, wenn der Teamleiter gleichzeitig auch noch Ziele bestimmt über die Mitarbeiter oder die steuert, du machst jetzt das, du machst das, sowas, oder variable Gehälter oder was weiß ich, was immer, denn degeneriert das alles. Ne? Hier ist wirklich nur die Eskalation gemeint, aber auch das Erkennen von Synergien. Der Teamleiter könnte zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel auch erkennen, alle brauchen Computer, auch Mensch, dann kaufe ich doch mal Computer oder sowas. Ne? Mhm. Also sowas sollte dann auch dieses dritte System, wie es im Viable System Model heißt, dann dafür sorgen, also die operative Führung. Mhm. Okay. Und ein Satz noch, ganz wichtig ist, diese ersten Einheiten, über die wir gesprochen haben, ob das die Menschen sind, ob das die Teams sind, die Bereiche, die Abteilungen, was ihr wollt, das sind im Sinne des Viable System Models selbstorganisierte Einheiten, die autark arbeiten können. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind wir nicht schnell.
Mhm. Okay. So, das waren jetzt sozusagen drei Ebenen. Jetzt kommt die vierte Ebene. Jetzt kommt mal so die Zukunftsperspektive ins Spiel, also strategisches Management. Was sozusagen kannst du dazu beitragen?
Wenn wir langfristig lebensfähig sein wollen, dann müssen wir ja so ein bisschen gucken, was passiert in der Zukunft auch, um uns darauf adaptieren zu können, also um uns darauf vorbereiten zu können vielleicht auch. Das heißt, wir haben jetzt gerade eben bis jetzt drei Systeme besprochen, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass wir im Hier und Jetzt vernünftig agieren können. Das ist das Ziel. Und jetzt geht es um die Zukunft. Jetzt müssen wir mal schauen, okay, was macht denn unsere Umwelt, unser Markt in Zukunft? Ändert er sich? Passieren da komische Dinge? Muss ich also meine Ausrichtung meines Gesamtsystems irgendwie umändern? Dafür ist dieses so benannte strategische Management notwendig. Das heißt, wir brauchen einen Kanal in die Zukunft, in Anführungsstrichen. Wir müssen die Zukunft antizipieren und dann darauf Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel um neue innovative Lösungen herstellen zu können. Das ist immer ein bisschen im Clinch mit dem Operativen, weil jetzt brauche ich natürlich mal Menschen und Ressourcen, um was auszuprobieren im Strategischen vielleicht.
Das kann ich brauche die aber, um das aktuelle Geschäft abzusichern. Aber
genau, streiten zwei Franken sich darüber, ne? Wer gibt jetzt wem irgendwie Zeit und Menschen und Computer und Ressourcen und was weiß ich, was damit wir das machen können, was ausprobieren können. Also die sind ein bisschen im Clinch. Aber das ist wichtig, dass es das überhaupt gibt.
Und unter Umständen können das doch auch die identischen Personen in einer Organisation sein, die sowohl verantwortlich dafür sind, dass das operative Geschäft, also das operative Management, abgedeckt ist, als auch die Antizipation des zukünftigen Marktes, also die strategische Ausrichtung.
Ja, also wenn ich eine kluge Organisation habe, dann sind ja die Leute, die zum Beispiel Produktmanagement machen oder sowas, oder die Vertriebler, die haben ja auch eine Zukunftssicht, ne? Oder aber auch Leute, die operativ arbeiten und vielleicht mit dem Kunden interagieren, weil sie gerade ein Projekt mit denen machen, auch die haben eine tolle Zukunftssicht. Also es ist nicht personenbezogen. Ne? Es ist einfach nur, diese Teilsysteme muss es geben, damit etwas langfristig lebensfähig ist. Wie die besetzt sind, das können auch Events sein, also Meetings oder was weiß ich was. Ne? Das ist, gibt das System nicht vor, das Viable System Model. Das muss man für sich selber herausfinden, was da eine kluge, schnelle, gute Sache ist.
Okay, cool. So, das heißt, das haben wir jetzt abgearbeitet. Das sind jetzt vier. Und jetzt kommt sozusagen das fünfte. Ja. In der Literatur wird es als normatives Management beschrieben. Ja. Mir fällt es immer am allerschwersten sozusagen nachzuvollziehen, was sich dahinter verbirgt. Was
ja. Also für mich ist das der Ethos eines Unternehmens, so die Kultur, die ja eigentlich mehr wie so ein beobachtbarer Schatten ist und die sich daraus ergibt, wie wir miteinander handeln auch, wie wir miteinander kommunizieren, ob wir wertschätzend sind oder ob das eine ganz fürchterliche Kultur einfach ist. Dieser Ethos ist ein unglaublich starkes Regulativ für diese anderen Systeme, das Operative und das Strategische, weil wir bestimmte Sachen eben vielleicht dadurch ausschließen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, strategisch wäre es intelligent, jetzt Rüstungsprodukte zu machen, dann könnte unser normatives Management, also der Ethos, die Kultur sagen, nee, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, das entspricht nicht unseren Werten. Mhm. Unsere Vision ist anders ausgerichtet auch. Ne? Sowas möchten wir nicht. Also das ist das höchste Regulativ quasi in so einem Viable System.
Aber wenn du sagst, normatives Management, gibt es dann Personen, die den Ethos und die Kultur managen? Oder muss es einfach da sein, wenn du sagst, es ist ein Schatten einer Organisation, dann lässt sich dieser ja im Normalfall nicht managen. Und wir gehen ja im Grunde an anderer Front, wenn wir über Kultur und Kulturentwicklung sprechen, immer davon aus, das lässt sich nicht managen. Ich kann zwar auf eine Organisation einwirken, am System zu arbeiten, Interventionen auf den Weg zu bringen, die sich dann so ein bisschen zeitversetzt vielleicht in der Kultur niederschlagen. Genau. Deswegen fällt es mir hier immer so schwer, diesen Begriff normatives Management sozusagen unter einen Hut zu bringen.
Ja, das ist mehr das, was in dir drin ist. Ne? Also wenn wir beide jetzt uns über ein Thema streiten, also es sind deine Werte, die dir die Basis geben, deine Argumentation vielleicht, deine Haltung auch für bestimmte Themen. Und das ist genau das, was dich selbst, jetzt nicht im Sinne des wirklichen Managements, ja, aber was dich selbst managt auch, also was dazu führt, dass du handelst. Und das ist genau hiermit gemeint, meiner Meinung nach jedenfalls in meiner Interpretation, dass es unser Regulativ ist. Ja, oder dass eine Organisation, wobei eine Organisation selber ja nicht wirklich, wie soll ich sagen, hat ja keine Werte oder sowas, sondern das ist eben die geteilten Werte der ganzen Menschen. Und jeder Mensch hat Werte für sich und hat auch eine Haltung, die darauf basiert. Und natürlich ist die nur indirekt beeinflussbar. Aber durch Erleben kann ich meine Haltung auch ändern. Und dann wird mein persönliches normatives Management auch anders werden und meine Kultur im Unternehmen wird vielleicht anders werden, weil ich anders kommuniziere mit anderen Kolleginnen und kann vielleicht einen besseren Ethos haben. Mhm. Aber es ist immer nur eine indirekte Folge von irgendetwas. Ne? Mhm. Und ich kann das auch sehr schön kaputt machen alles wieder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im dritten System dieser operativen Führung, wenn ich da jetzt sehr top-down handle und Leute anweise und Autonomie kaputt mache in den eigentlich autonomen Einheiten am Markt, ja, dann hat das unmittelbar Folgen natürlich auch auf die Normen des Unternehmens, auf den Ethos, ne, und wird dazu führen wahrscheinlich, dass Menschen das doof finden, demotiviert sind und die Kultur degeneriert.
Okay, machen wir mal einen Strich. Ja. Das heißt, das ist mal so ganz vereinfacht der theoretische Ansatz von dem Viable System Model, ja. Also basierend auf der Systemtheorie. Jetzt wissen wir ja, die Welt dreht sich viel, viel schneller als früher. Dinge verändern sich. Die Komplexität, die wir immer so in den Vordergrund stellen, ist massiv angestiegen in der Gesellschaft, in den Organisationen und so weiter. Und irgendwie müssen Organisationen darauf ja eine Antwort finden. So. Das, was wir ja auch in unserer Arbeit in der Kurswechselberatung feststellen, ist, dass Organisationen halt einfach Probleme bekommen aufgrund dieser gestiegenen Komplexität. Und VUCA könnte man noch als Schlagwort irgendwie reinbringen. Das ist ja inzwischen auch schon sehr etabliert. Und wir beobachten Symptome, die in den Organisationen zu beobachten sind.
Ja.
Zum Beispiel als allererstes mal, irgendwie Projekte kriege ich nicht mehr so organisiert, wie das früher vielleicht ging. Das ist dann so dieses früher Wasserfall und jetzt muss ich halt irgendwie dynamischer mit den Anforderungen umgehen, Agilität und solche Dinge. Was gibt es da noch für Dinge, die in den Organisationen nicht mehr so rund laufen wie früher?
Ja, man merkt das an vielen, vielen Stellen. Ne? Also Ich finde, schön ist immer zu sehen, auch eine gewisse Ratlosigkeit. Was sollen wir jetzt machen? Wo gehen meine Geschäftsmodelle hin? Wie kriege ich neue Geschäftsmodelle überhaupt hin? Also die Fragestellung mal zu haben. Früher meine F&E-Abteilung und vielleicht war es ein bisschen träge. Jetzt muss ich aber irgendwie total schnell werden. Um die Ecke kommt schon der Konkurrent und macht es einfacher. Anscheinend kann der schneller entscheiden. Sind meine Entscheidungswege also zu langsam? Wie kriege ich das mit meiner Führung hin? Oder sind meine Mitarbeiter überhaupt fähig zu innovieren? Oder sind die alle doof? Mhm. Ja, machen die nur Arbeit nach, weiß ich, Vorgabe? Wir sehen das ganz häufig, dass Unternehmen oder die operativen Einheiten stark im Chaos sind, weil die nicht mehr priorisiert angesteuert werden und irgendwas machen. Geschäftsführer kommt rein, sagt, jetzt müssen wir dies tun. Dann kommt das Produktmanagement und sagt, wir müssen das tun. Also es fehlt an vernünftigem Portfolio-Management. Und ja, was wir so beobachten, ist halt doch sehr viel Sicherheit, Chaos momentan. Und die Organisationen, die ja sehr stark formal hierarchisch geprägt sind in Deutschland, finden darauf momentan keine wirklich ausreichende Antwort und hinterfragen sich schon jetzt auch, muss ich mein System ändern? Einige hinterfragen sich, muss ich meine Mitarbeiter ändern? Das, denke ich, ist eine zwar legitime Frage, aber die Antwort darauf ist nein. Ne, weil die ändern sich sondern ich muss mein System so ausrichten, dass meine Kommunikation einfach zielführend für meine Problemstellung ist.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich in Organisationen komme, beobachte ich leider sehr, sehr häufig eine ziemlich schlechte Stimmung bei den Mitarbeitern, die halt, ich will ja nicht von Überforderung irgendwie sprechen, aber die halt verwirrt sind, ob der starken Veränderung, ob der, gestiegenen Anforderungen an jeden Einzelnen, ob der überforderten Führung, die sie aus ihrer Sicht beobachten und. Ne? Das heißt, diese Stimmung oder hast du da ein anderes Bild?
Also mein Bild ist, dass die operativen Einheiten, die wirklich am Markt was machen oder aber auch für die indirekte Wertschöpfung da sind, dass die in sich eigentlich total Bock haben, was zu machen, sich häufig aber gelähmt fühlen, weil sie nicht wissen, was sie wirklich ändern dürfen. Auch. Mhm. Und ich sehe das schon so, dass einige Kunden bei mir, die haben total Lust, über die Abteilung hinweg was gemeinsam zu machen, fühlen sich aber noch gehindert, weil die direkte oder übernächste Führungskraft da anscheinend vorsteht. Und das finde ich total doof, weil natürlich ist es richtig, abteilungsübergreifend zu arbeiten, um Wertschöpfung wieder wertschöpfend zu machen. Wenn ich dann einzelne Personen habe, die das verhindern, aus welchen Gründen auch immer. Die sind ja nicht vielleicht doof oder sowas, vielleicht haben sie auch von oben nochmal Druck oder haben einen bestimmten Rahmen oder sind incentiviert oder sowas. Ne? Dann weiß ich schon, okay, da müssen wir das System ziemlich schnell ändern, sonst wird das nie was werden. Und diese Graswurzelbewegungen, die sind mir persönlich viel zu langsam. Ne? Also sind zwar okay und auch Working Out Loud, also hilft mit Sicherheit, bestimmte Dinge zu tun, aber wenn ich jetzt nicht wirklich das Commitment habe, dass ich mein System ändern kann, darf, und zwar so, dass es wirklich wertschöpfend ist, dann wird es schwierig und dauert lange. Mhm. Das ist das, was ich beobachte, was mich auch manchmal echt frustriert, weil im Zweifel wirklich einzelne Personen dafür sorgen können, dass eine gesamte Organisation schlecht ist. Einzelne Personen, ne, die halt Entscheidungsmacht haben. Und da fehlt mir jegliches Verständnis, vor allem, wenn die auch noch bestimmte Shareholder haben oder sowas. Das wird halt
schwierig. Ich glaube, was wir halt auch recht häufig erleben, ist so dieser Wunsch, dass die Menschen halt irgendwie verbessert werden müssen in Organisationen, damit diese Probleme gelöst werden können, was ja nun auch dieser Irrglaube ist. Ja. Ne? Und es gibt da ja immer diese schöne Formulierung, arbeitet am System und nicht an den Menschen.
Ja, natürlich. So, ne?
Diese Arbeit am System hat ja genau mit dem Rahmen zu tun, in dem sich die Menschen dann verhalten und miteinander arbeiten und miteinander kommunizieren und so weiter. Und ich glaube, diese Liste dieser Symptome, die könnten wir jetzt endlos lang führen, aber ich glaube, es ist angekommen, was da gerade die Herausforderung ist. Jetzt lass uns mal einen Schwenk machen hier zu uns. Wir sind ja als Kurswechsel eine Tochter von der HEC GmbH, für die wir ja auch sehr, sehr stark tätig sind und die sich in den letzten, 10 Jahren ja auch ganz schön gewandelt hat. So, du bist ja schon Urgestein hier, irgendwie, was, 18 Jahre? Oder
20 Jahre. 20
inzwischen? Dieses Jahr 2019, 20 Jahre. Ja, Wahnsinn, halt. Und ich kenne ja so ein bisschen die Geschichte, ist ja nun alles lange vor meiner Zeit, aber wenn wir da nochmal ein bisschen eintauchen und gucken, was ist denn das, was ihr vor, ich glaube, so ungefähr 10 Jahren angefangen habt zu verändern? Was war da so die Idee? Und mit dem Schwerpunkt jetzt natürlich, wie funktioniert denn dieses System HEC? Was habt ihr euch gedacht? Ne, wie ist es sozusagen von der Aufbauorganisation gedacht gewesen? Wie ist es heute organisiert? Das erklär doch mal bitte.
Ich glaube, also das, was hinter allem steht, haben wir gerade gesagt, bevor wir den Schwenk zur HEC jetzt gemacht haben oder machen, ist, das System richtet Kommunikation. Und eine Organisation besteht aus Kommunikation. Und wir haben relativ früh erkannt bei HEC, das ist sogar weit länger her als jetzt 10, 11 Jahre, dass unsere Kommunikation nicht so zielgerichtet ist, als dass wir Projekte wirklich gut abwickeln können. Man muss dazu wissen, HEC stellt individuelle Software her, unsere Unternehmen bei der Herstellung von Software. Und früher, so 2007, 2006, da war das halt so, dass wir Projekte durchaus auch noch wasserfallig gemacht haben, sehr viele sogar auch, haben aber auch schon dort Erfahrungen mit agilen Projekten gehabt, auch größeren Projekten. Und in diesen agilen Projekten haben wir festgestellt, wie genial das läuft, dass die Probleme gleich am Anfang auftauchen und nicht erst am Ende. Das ist auch eine schöne Erkenntnis mal. Und in den wasserfalligen Projekten haben wir auch immer wieder gesehen, dass aufgrund unserer Hierarchie, aber auch in den agilen Projekten in Teilen, also aufgrund der Hierarchie, die wir bei HEC damals hatten, die über, sagen wir mal, bei 55 Leuten über 4 Ebenen, 5 Ebenen ging, dass Kommunikation nicht zielgerichtet stattfindet, um Wertschöpfung wirklich gut zu unterstützen. Und daraufhin haben wir gesagt, wir, das sind vor allem der Thorsten Hase, Geschäftsführer, und ich mit einem damaligen Kollegen, hier der Thomas Schnöge auch noch mit, dass wir die Organisation ändern wollen. Wir wollen das zielgerichteter machen und mehr auf Augenhöhe auch reden, damit wir einfach schneller Probleme erkennen und unseren Kundenanforderungen und Kundenproblemstellungen besser gerecht werden können. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben einige Ebenen abgeschafft.
Hierarchie-Ebenen.
Formale Hierarchie-Ebenen, ganz genau. Und sind dann dazu übergegangen, immer mehr mit autonom arbeitenden Teams zu arbeiten, selbstorganisiert arbeitenden Teams zu arbeiten, haben verschiedene Teams gegründet, verschiedene Probleme auch gehabt, mal weil wir zu den Raum der Freiheit zu groß gelassen haben und nicht gut in die Selbstorganisation geführt haben. Das ist auch meiner Meinung nach ein wichtiger Teil von Führung heutzutage. Und oder auch vielleicht, weil wir das auch zu eng gesetzt haben, ne? Einige vielleicht nicht so das Verständnis für Agilität hatten und. So. Aber das ist so genau das Ziel gewesen. Wie gesagt, wenn man jetzt individuelle Software herstellt, ist man immer im innovativen Bereich. Das heißt, die Lösungen können wir fast gar nicht wiederverwenden. Wir machen immer irgendwas neu. Und dafür, das sind immer sehr, sehr komplexe Problemstellungen, die wir zu lösen haben. Und da macht es einfach Sinn, mit vielen Köpfen dran zu sitzen, wo es keine Oben und Unten gibt. Formal jedenfalls nicht, sondern wo es eine kontextbasierte Führung sich herauskristallisiert, damit wir wirklich auf Augenhöhe die Probleme erkennen können, die da in so einem Projekt stattfinden.
Dann beschreib doch mal bitte sehr konkret, wie denn die Aufbauorganisation der HEC heute aussieht und vielleicht immer mit so einem kleinen Schwenk zum Viable System Model, ne, um so diese Ebene vielleicht wieder zu entdecken.
Okay, also wir haben eben operative Einheiten. Unsere operativen Einheiten sind momentan, wir sind jetzt Stand heute so um die 170 Leute. Unsere operativen Einheiten bestehen aus maximal 12 Menschen, maximal wirklich eher weniger, die autonom am Kunden ein Kundenprojekt oder mehrere Kundenprojekte gleichzeitig abarbeiten. Das sind unsere sogenannten Projektteams. Da sind verschiedene diverse Köpfe drin, immer auch ein Scrum Master, wir nennen das Agile Master, der in die Selbstführung führt. Und diese autonomen Teams, die haben meistens auch noch irgendwo im Inneren, also in der Führung, wenn man so will, ne, auch nochmal ein, zwei Leute, die vielleicht vertrieblich für die auch tätig sind und Projekte mit einsteuern. So, aber diese Projekte arbeiten die Teams normalerweise komplett autonom ab und halten auch den Kundenkontakt im besten Fall.
Das heißt, bei System Model, diese ein operatives Tun, Haken dran,
ganz genau,
wieder entdeckt.
Hast du wieder entdeckt. Das ist super. So, jetzt ist so, natürlich ist das so, dass so ein Team mal vielleicht so eine Auslastungsstelle hat. Also wir versuchen wirklich, wirklich viel mit stabilen Teams zu arbeiten. Wir versuchen, die über eine relativ lange Zeit stabil zu lassen. Oder die lassen sich stabil, muss man fast schon sagen. Und das gelingt leider nicht immer. Wir haben auch fluide Teams, die mal eben schnell für einen Kunden zusammenkommen und dann wieder auseinandergehen. Das ist aber nicht das Ziel. Also ein Team, das ist wirklich performant ist und dass sie gut als System 1 zusammenarbeiten, das ist viel, viel Arbeit. Wenn die das aber können, dann ist es klasse. Dann kann der Kunde hier einfach herkommen und sagen, hey, ich habe hier ein tolles Projekt, könnt ihr das machen? Ja, können wir machen. Das Team hat Zeit, kümmert sich darum. Diese Teams müssen sich untereinander aber schon auch ein bisschen koordinieren. Das heißt, da sind vielleicht mal Menschen frei oder die haben mal Bedarfe. Da gibt es Leute, das nennt sich bei uns Synchro-Runde. Noch heißen die Group Leads, das wird aber auf Dauer nicht so bleiben. Die sich treffen, über Auslastung reden und gucken, okay, wo haben wir Bedarfe und dementsprechend dann auch unterstützen.
Das heißt, diese Rolle, die aktuell Group Leads heißen, kümmern sich sozusagen um dieses System 2, die Koordination der Teams, oder machen die Teams das alleine?
Ja, ist unterschiedlich. Man muss das so sehen, dass unsere Teams, und das ist auf der einen Seite das Glück bei uns, für sich eine Wertschöpfung, jedes Team für sich abliefert. Das heißt, wir brauchen keine Koordination zwischen diesen Teams, was die direkte Wertschöpfung angeht. Ja? Mhm. Also wir haben jetzt keine Wertschöpfungskette wie andere Unternehmen, sondern ein Team hat alles in sich drin, um Kunden komplett zu befriedigen. Mhm. Natürlich gibt es aber mal andere Geschichten und da gibt es eben diese Rolle noch des Group Leads, für Auslastungsprobleme mal, ja, und das zu erkennen. Und so ein Team ist ja vielleicht auch im Sinne des Viable System Model, hat vielleicht keine strategische Komponente in sich drin, die in die Zukunft guckt. Ja, also die entwickeln ihren Kunden und die machen mit dem Kunden auch alles, aber Strategie am Markt, also was ist der nächste Kunde, wo hole ich mir das nächste Angebot oder den nächsten Auftrag her, also das haben die nicht. Das heißt, diese strategische Komponente wird zum Beispiel durch die Group Leads abgedeckt dann. Ne? Aber auch nicht durch alle, sondern durch alle.
Wobei es ja durchaus einzelne Teams gibt, die auch sehr strategisch am Markt halt sehr eigenständig am
Ja, also Kurswechsel gehört dazu, agile Beratung gehört dazu bei der HEC oder aber auch Content and Collaboration, die viel im Office 365 Bereich machen, die haben eine strategische Ausrichtung, das machen die selber. Mhm. Ja, und da wollen wir immer mehr hin. Auch solche, wenn würden das in Zukunft vielleicht Business Units oder Geschäftseinheiten oder Geschäftskreise, wie man das nennen möchte, ne, nennen, dass wir immer mehr solcher wirklichen Kreise haben, die am Markt komplett autonom dann arbeiten können. Das heißt, die strategische Sicht, die vertriebliche Sicht auch noch in sich drin haben. Dann werden wir wirklich schnell, oder wir sind schnell, aber dann werden wir noch schneller. Ne? Mhm. Und es wird ein bisschen strukturierter für die Kunden, vielleicht auch ein bisschen klarer, was wir als Dienstleistungsportfolio anbieten.
Mhm. Ja? Okay. Was gibt es noch? Gibt es noch weitere Rollen oder andere Teams bei der HEC?
Es gibt natürlich die typischen Praktikergruppen, Communities of Practice, die man so hat, für den Austausch von Können.
Voneinander lernen.
Voneinander lernen, ganz genau. So, ne? Gibt es verschiedenste, kennt man. Es gibt kontextbezogene Teams, das heißt, es gibt ein Team, was sich gerade so ein bisschen um die Organisation, die zukünftige der HEC, kümmert, um einen ersten Vorschlag zu machen. Der wird aber dann auch transparent gemacht und da kann jeder sich dann wieder einbinden. Es gibt ein Gehaltsteam bei der HEC, ein kontextbezogenes. Das kümmert sich gerade, ich bin da zum Glück nicht mit drin, um die geniale Aufgabe, eine der komplexesten Aufgabenstellungen mit einer einzelnen Zahl zu verknüpfen. Ja, also die gucken einfach nach. Wie kann Gehälter in Zukunft bei der HEC gemacht werden. Mhm. Das sind aber alles Menschen aus dem operativen Bereich. Mhm. Also es ist jetzt keine im klassischen Sinne Führungskraft drin oder sowas. Ne? So, sondern ganz normale Leute, die bei uns alle arbeiten, wie wir das alle sind. So. Ja, und so gibt es immer mehr. Es gibt zum Beispiel themenbezogene Teams auch. Wir haben also Augmented Reality, Virtual Reality. Das ist ein Thema momentan, da sind ein paar Leute von uns drin, die das Thema nach vorne bringen. Die haben tolle Cases gebaut bis jetzt. Das ist aber noch kein Team, was jetzt wirklich wirtschaftlich ist. Mhm. Da haben wir erste Projekte. Irgendwann wird das vielleicht auch eine Business-Einheit werden, Business Unit im Sinne von Augmented Reality, Virtual Reality, die am Markt genau diese Produkte oder Lösungen dann anbieten können. Mhm.
Ergänzend gibt es natürlich auch Zentraleinheiten, wo es keinen Sinn macht, halt Kompetenzen in jedem der einzelnen am Markt agierenden Teams halt irgendwie vorzuhalten, die ja wie ein interner Dienstleister dann
wirken. Ja, klar. Wirken, ne? Also das ist der innere Kreis, wenn du so willst. Ne? Und da gibt es eben unser Teamcenter. Das sind die Kollegen, Kolleginnen, die für Reisebuchungen sorgen, Beschaffungsanträge. Die machen durchaus aber viel, viel mehr noch. Die machen auch viel, was Projektgeschäft angeht, im Sinne von Projektabwicklungen. Sowas wie Projektmanagement Office, ne? Also damit zu unterstützen. Wir haben unsere Administratoren, das ist auch so ein Kreis, ein typischer. Ne? Mhm. Also das sind so die typischen Dienstleistungskreise. Marketing haben wir natürlich auch, die einfach unsere direkt am Markt operativen Teams unterstützen.
Mhm. Okay. Ja, also vier der fünf Ebenen habe ich jetzt schon wieder gefunden. Der Vollständigkeit halber das normative Management-Kultur-Ethos. Ja. Da kannst du da bezüglich der HLC noch was ergänzen?
Ja, wir haben natürlich, wie man das so in der Softwareentwicklung hat, Retros auf allen Ebenen, ne? Und Feedback-Kultur. Wir sind sehr nahbar, also Führung ist sehr nahbar. Unser Geschäftsführer Thorsten Nase ist sehr nahbar. Da kann man jederzeit hingehen und auch mit dem sprechen. Wir versuchen eine Kultur zu leben, die von Offenheit auch einer vernünftigen Fehlerkultur geprägt ist. Das heißt nicht, dass wir hier gerne Fehler machen. Das heißt auch nicht, dass man nicht mal emotional wird, wenn ein Fehler passiert. Ich halte das auch für totalen Quatsch. Ne? Das ist ja völlig okay auch. Wir wollen aber daraus lernen. Wir tun unheimlich viel dafür, unser System so zu gestalten, dass diese Räume einfach für zutrauensvolle Kultur entstehen können. Und das kann man vielleicht ablesen an den Bewertungen Kununu, Great Place to Work oder sowas, dass unser Ethos hier anscheinend ganz okay ist, um es mal zu untertreiben. So, ne? Aber natürlich, wie jede andere Firma, haben wir auch eine Fluktuation, das ist so heute in der Zeit. Aber wo wir uns dann immer wieder drüber freuen, ist, wenn Kollegen, die mal weg waren, auch wiederkommen. Ne? Also scheinbar nicht alles falsch gemacht zu haben, sondern vielleicht auch was richtig gemacht zu haben.
Ja, jetzt wissen wir natürlich auch, es ist nicht alles perfekt und es kann auch niemals perfekt sein und wir versuchen natürlich auch pausenlos uns da weiterzuentwickeln. Wachsen, einen kleinen Ausblick, was sind so Ideen, die im Raum stehen oder was sind so Überlegungen?
Wir haben so unsere Dunbar-Zahl erreicht, die Dunbar-Zahl 150 Verknüpfungen. Wir sind drüber mit 170, wir merken das. Wir müssen uns Skalierungsszenarien ausdenken und das heißt also, wir werden unsere Organisation ändern. Wir werden das wahrscheinlich nicht mit einem großen Schritt machen oder sowas, sondern jetzt evolutionär weitergehen. Das heißt, das, was wir sowieso schon als sehr vorteilhaft erkannt haben, nämlich mit Geschäftseinheiten zu arbeiten, Business Units, die am Markt autark sind, aber ein bisschen größer als ein normales Team von 10 Leuten, sondern vielleicht 30 Leute oder sowas, die sich dann wieder eine innere Struktur geben, eine Kreisstruktur im Sinne des Viable System Models auch oder der kollegialen Führung. Da wollen wir hin und daran arbeiten wir momentan. Mhm. So, und machen, was ich schon sagte, einen ersten Vorschlag. Wir haben gute Beispiele dafür, wie so eine Business-Einheit geht. Ein weiteres Beispiel ist IT-Bildungshaus, wo wir Umschülern die Möglichkeit geben, sich hin zur IT zu bewegen oder auf die Software-Akademie, die da mit drin ist, wo wir Qualifizierungen einfach anbieten im IT-Bereich. Solche Einheiten mehr zu bauen, was im Sinne der Softwarehäuser, die wir denn hätten, nicht ganz so einfach ist, aber da sind wir gerade bei, und da mal zu gucken, wie man das intelligent und klug machen kann. Mhm. Und dann können wir auch skalieren und dann freuen wir uns darauf, irgendwann mal in Richtung, weiß ich nicht, was zu gehen.
Keine Ahnung. Mhm. Ja, wir sind ja beide mittendrin und wer weiß, vielleicht machen wir Fortsetzung von dieser Episode und schildern mal, was dann so in den nächsten Monaten draus geworden ist. Zum Abschluss habe ich noch mal so ein paar Hypothesen aufgestellt. Da würde ich dich bitten, vielleicht kurz und prägnant sozusagen in Gegenrede zu gehen oder das zu unterstützen und so weiter. Ich starte mal. Eine dezentrale Organisation, so wie wir eben ja das beschrieben haben, egal nach welchem Modell, es gibt da ja die unterschiedlichsten, ist für alle Organisationen, egal in welcher Größe, also vom Start-up bis zum Konzern, in Zukunft alternativlos.
Ja, wunderbare These. Also da geht das erste Wort ist schon sehr zu diskutieren, nämlich dezentral. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, für alle Organisationen immer dezentral zu werden, sondern man muss klug entscheiden, was sollte zentralisiert sein und was sollte dezentral sein. Es gibt immer Vor- und Nachteile dafür und das muss man abwägen. Mhm. Ich glaube aber schon, im Sinne der Schnelligkeit, und du weißt ja, wir haben das eingangs im Vorgespräch auch schon gehabt, ich mag das Wort VUCA überhaupt gar nicht, ne? Aber ich nehme mal das Ziel der Komplexität. Ne? Es ist durchaus sinnvoll, wenn wir schnell adaptionsfähig und innovationsfähig werden wollen, über einen möglichst hohen Dezentralisierungsgrad nachzudenken. Das ist okay. Ne? So, und dann komme ich auf das Modell, egal welches Modell. Ne? Also mir ist das, wenn ich ehrlich gesagt bin, einigen Leuten scheint es zu helfen, Holacracy einzubauen oder Soziokratie oder was weiß ich was. Ne? Ich oder das VSM, oder wobei das VSM noch ein bisschen anders tickt in diesem Reigen. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass ich ein Modell nehme und dann ist gut, sondern ich glaube ganz stark daran, genauso wie bei der Skalierung von agilen Teams, dass jedes Unternehmen sein eigenes Modell dazu aufbauen muss. Hm. Und dass das im besten Falle höchst partizipativ geschehen sollte, also mit vielen Leuten gemeinsam, dann wird es auch gut. Hm. So, und man muss bestimmte Prämissen einhalten. Und wenn ich diese Prämissen einhalte, diese Prinzipien einhalte, dass ich bestimmte Dinge eben nicht tue und dass ich vielleicht mit einer bestimmten Haltung gegenüber Menschen agiere auch und gegenüber dem System, dann kann ich eigentlich gar nicht viel falsch machen.
Und zum letzten Teil der These, unabhängig von der Unternehmensgröße, also vom Startup bis zum Konzern, ist das möglich, einen Konzern auch so zu transformieren in diese Richtung?
Ich mache mir das mal einfach und rede ganz kurz von HEC wieder. Wir sind 170 Leute, wir sind Teil eines größeren Konstruktes, einer Holding, und diese Holding heißt Team Neuster. Das sind weit über 1000 Menschen und ist genauso wie das Vibe System Model mit dem Ziel der Selbstorganisation aufgebaut. Also ist eigentlich genial. Höchst autonome Einheiten, die am Markt autonom arbeiten, macht es uns schnell, macht uns erfolgreich. Ob man einen Konzern transformieren kann, einen ganzen, dazu gehört sehr viel Energie, und ich kann es, wenn ich ehrlich bin, nicht beurteilen. Es gibt größere Unternehmen, auch als Team Neuster, wir haben keine Transformationen hinter uns, wir sind so gewachsen einfach, aber es gibt andere Beispiele. Aber ob man so einen großen Weltkonzern jetzt transformieren kann, ich habe da meine Zweifel.
Okay. Nächste Hypothese. Selbstorganisation in hierarchischen Organisationen ist unmöglich.
Selbstorganisation ist immer da. Ja? Sonst würde auch so eine hierarchische Organisation wahrscheinlich niemals wertschöpfend sein. Das heißt, überall da, wo Menschen sind, ist Selbstorganisation, es kommt ein bisschen auf den Grad drauf an. Keine komplett hierarchielosen Organisationen. Das heißt, es kommt so ein bisschen auf formale Hierarchie an oder auf kontextbasierte Hierarchie. Ich habe es erlebt in einigen Unternehmen, wenn man eine geschützte Kapsel hat, dann darf es durchaus auch Hierarchien geben, und in dieser Kapsel kann Selbstorganisation stattfinden, keine Frage. Mhm. Also ich glaube, dass formale Hierarchie kann dem widersprechen. Es muss es aber nicht unbedingt. Es hängt auch wieder sehr von der Haltung ab. Auf Dauer wird es wahrscheinlich in bestimmten Bereichen eher hinderlich sein, dass Selbstorganisation wirklich so gedeihen kann. Ne?
Mhm. Okay. Vorletzte Hypothese. Perspektivisch werden sich Hierarchien in den Unternehmen komplett auflösen.
Wenn du es komplett streichst, aber formale Hierarchien werden sich in den Unternehmen auflösen müssen, um schneller zu werden. Also warum habe ich eine formale Hierarchie? Die habe ich ja deswegen, damit Entscheidungen schneller getroffen werden können. Das ist in Bereichen, wo die Entscheidungen wenig Handlungsoptionen haben, durchaus okay. In unserer heutigen Welt ist das wahrscheinlich eher schwieriger, weil die Handlungsoptionen so viele sind. Und wenn ich eine gute Entscheidung treffen möchte, dann muss ich mich mit mehreren Gehirnen zusammenschalten, sonst ist meine Entscheidung so doof wie ich selbst. Das ist im Zweifel dumm. Gerade wenn ich viele handle, wenn es eine sehr komplexe Problemstellung ist. So, und das heißt, formale Hierarchie würde ich da auflösen und würde in die Selbstorganisation übergehen, viele Gehirne zusammen haben, die auf Augenhöhe miteinander eine Entscheidung treffen können. Ich hoffe nur, sie treffen auch eine Entscheidung. Ne? Mhm. Wir Menschen haben es ja leider nicht so gelernt, so selbstorganisiert zu leben, beziehungsweise zu leben, also in der sekundären Sozialisation in unseren Firmen so zu arbeiten. Die Firmen ticken ja anders, das wird uns so ein bisschen aberzogen. Wir können das aber. Ne, wir müssen das nur wieder freisetzen. Manchmal entsteht so ein Entscheidungsvakuum, da muss man ein bisschen nachhelfen vielleicht. Ne?
Letzte Hypothese. Führung wird in dezentralen Organisationen eher noch wichtiger, statt zu verschwinden.
Da kommt es ganz drauf an, welche Führung man jetzt meint. Ne? Es gibt Führung ist ja dazu da, dass ich Entscheidungen beeinflussen kann, also dass ich irgendwie vielleicht Autorität auch habe, dass ich eine Entscheidung beeinflussen kann. Das ist für mich auch Führung. Und wenn ich Führung sehe, dann finde ich in Zukunft Führung nicht im Sinne von Menschenführung wichtig oder autoritärer Autorität, sondern ich finde es wichtig, dass Führung dazu führt, dass Menschen miteinander kommunizieren können, dass sie vielleicht einen Rahmen haben dafür auch, dass Menschen in die Selbstführung geführt werden, dass eine strategische Führung stattfindet, aber Führung ist immer da. Ja, also wenn sie aber einem gegeben wird, ist das okay, wenn ich sie formal bekomme, damit ich mehr Geld verdienen kann, weil ich sonst nicht aufsteigen kann oder irgend sowas, ne, dann ist sie wahrscheinlich totaler Schwachsinn und eher hinderlich in unseren Problemstellen. Also es kommt auf an, welche Führung.
Okay. Ja, dann war es das mit den Hypothesen. Dann hoffe ich mal, dass wir basierend auf dem Viable System Model und dem Beispiel der HEC die Scheu vor Systemtheorie und so weiter nehmen konnten, wenn Hörer sich mit diesem Thema mal beschäftigen wollen. Wenn ihr Fragen habt oder gerne auch Anmerkungen, wenn wir teilweise vielleicht Unsinn erzählt haben aus eurer Perspektive, geht gerne mit uns in Dialog oder gebt uns Feedback über die, denke ich mal, bekannten Kanäle, entweder per Mail an podcast@kurswechsel.jetzt oder über Twitter an uns als Person. Wir haben da beide Accounts oder auch an den @kurswechsler-Account. Wir freuen uns über den Dialog mit euch. Dann Frank, dir danke für die Zeit.
Und, ja, danke.
Genau. Und dann, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Moin Moin, hier ist der Arne nochmal. Ich hoffe, du hattest Freude an der heutigen Episode und konntest ein paar Erkenntnisse für dich mitnehmen. Wenn du das Ticket gewinnen möchtest und mit mir zum Pathfinder Festival fahren willst, hinterlass uns einfach eine Bewertung für unseren Podcast auf iTunes und schreib eine kurze E-Mail an podcast@kurswechsel.jetzt. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folg uns auch auf Twitter unter @kurswechsler. Ich hoffe, wir sehen uns dann im September auf dem Pathfinder Festival.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.